ja, Frauen fordern nicht genug, meiner Meinung nach. So, und stellen eben keine Ansprüche und sagen, okay, das ist schon so, ich gehe ja jetzt auch gerade nicht arbeiten. Dass man irgendwie diese Glaubenssätze ablegt. Ich glaube, das ist irgendwie der erste Schritt, dass man sich selbst bewusst ist, ich bin das mir auch letzten Endes wert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Wissensfolge im Schwungmasse-Podcast. Ich bin Alicia und ich spreche heute mit Expertin Saskia Schlemmer zum Thema Ehevertrag. Sie ist Rechtsanwältin für Familienrecht und teilt ihr Wissen zusätzlich auf ihrem Instagram-Account die Scheidungsanwältin. Hallo liebe Saskia, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich habe eine Menge Fragen dabei.
Hallo, ja, ich freue mich auch, dass ich hier bei euch sein darf und bin gespannt, was du alles fragen wirst.
Das Thema Ehevertrag oder grundsätzlich auch das Thema Finanzen in der Beziehung, in der Familie, ist ein beliebtes Thema bei uns in der Community und deswegen dachte ich, es ist eigentlich auch wirklich wert, mal eine eigene Podcast-Folge dazu zu machen, jetzt auch mit dir als Expertin. Deswegen steigen wir doch mal direkt ein. Was ist überhaupt ein Ehevertrag?
Ja, ich muss auch erstmal vorab sagen, ich finde das großartig, dass ihr das thematisiert, weil ja nach wie vor die meisten, wenn sie Ehevertrag hören, am liebsten weglaufen würden. Und deswegen finde ich das eigentlich klasse, dass es ja immer mehr jedenfalls zum Thema wird, auch wenn es an der Umsetzung meistens noch hapert. Aber deswegen ja, finde ich das super. Ja, ich sage eigentlich immer, der Ehevertrag, der ist eure Verfassung. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen unjuristisch jetzt auf den ersten Blick, aber das ist er tatsächlich. Dort legt ihr fest, natürlich finanzielle und auch wirtschaftliche Aspekte, ja, und hat natürlich auch eine große juristische Bedeutung, aber ihr legt auch unter anderem eben die Spielregeln, sage ich immer, eurer Beziehung, eurer Ehe fest. Und ich finde, das ist eben viel mehr als das juristische Dokument oder die Urkunde letzten Endes, die beim Notar unterschrieben wird, weil, ja, man, bevor man einen Ehevertrag letzten Endes notariell beurkundet, in einen ganz tiefen Prozess auch als Paar einsteigt, wo, so sage ich immer, echter Deep Talk auf der Tagesordnung steht. Und ja, letzten Endes handelt ihr dann mehr oder weniger eure Verfassung aus. Deswegen würde ich den Ehevertrag als Verfassung bezeichnen.
Gibt es denn so eine Verfassung auch, wenn ich nicht verheiratet bin, sondern quasi einfach nur in Anführungszeichen mit meinem Partner oder meiner Partnerin zusammenlebe oder vielleicht auch nicht zusammenlebe? Wie kann man da so eine Verfassung für sich aufstellen?
Das ist eigentlich relativ ähnlich. Also egal, ob ich jetzt in einer Ehe letzten Endes lebe oder aber in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft, so wie wir sagen, dort kann ich auch einen derartigen Vertrag aufsetzen. Der heißt dann Partnerschaftsvertrag. Man muss aber natürlich sagen, dass man als Ehepaar deutlich größere Spielräume hat. Und auch wenn ich beispielsweise als Paar ohne Trauschein einen Partnerschaftsvertrag aufsetze, dann schreibe ich auch die Spielregeln meiner Beziehung fest, aber beispielsweise gerade im Erbrecht, da kann ich jetzt auch nichts regeln, was das Gesetz gar nicht vorgibt. Deswegen sind trotzdem die Möglichkeiten, die man eben ja in einem Partnerschaftsvertrag hat, geringer. Dennoch werden Partnerschaftsverträge geschlossen.
Also für bestimmte Themen jetzt das Erbrecht mal ausgenommen, ist es da auch auf jeden Fall sinnvoll, den Deep Talk mal zu führen und einen Partnerschaftsvertrag zu überlegen?
Ich glaube, das ist grundsätzlich sinnvoll, weil wenn du zusammen bist und man irgendwie über dieses erste Verliebtsein hinaus, ja, oder wenn man darüber hinaus ist, ich glaube, dann kommt man, ja, wenn man in einem gewissen Alter ist, vielleicht auch schnell an diesen Punkt, dass man sagt, man möchte vielleicht längerfristig füreinander da sein, Verantwortung übernehmen und auch Familie gründen. Und das, was ja wirklich alles ändert im Leben zweier Menschen, die es nur vorher sich hatten, ist das Thema Kinder. Und wenn das ansteht, ja, aller spätestens, dann sollten mal die Hosen runtergezogen werden und gesagt werden, du hör mal, wie machen wir das hier eigentlich, ja? Wenn wir mal realistisch sind, ja, auch heute, wie gesagt, die Familien, die Kinder haben, die leben eben überwiegend immer noch alle in der sogenannten Zuverdiener-Ehe oder auch in dem Zuverdiener-Modell. Ja, auch wenn man nicht verheiratet ist, dass einer eben deutlich weniger erwerbstätig ist als der andere. Und wenn man vorher eine gleichberechtigte Partnerschaft geführt hat, die auf Augenhöhe war, man finanziell auch vielleicht abhängig war, kommt es eben ganz schnell auch im Jahr 2024 noch dazu, dass einer deutlich zurücktritt. Ja? Und auch wenn ich meine Karriere nicht vollständig aufgebe, aber jedenfalls in Teilen. Und dann ändert sich natürlich auch der finanzielle Rahmen. Und dann muss einfach miteinander gesprochen werden, mit Trauschein oder ohne Trauschein. Und ja, letzten Endes darüber geredet werden, was habe ich jetzt eigentlich für Defizite? Wo habe ich eine finanzielle Lücke und wie kann die ausgeglichen werden? Und das ist, wie gesagt, unabhängig davon letzten Endes, ob ich mit Trauschein oder ohne Trauschein heirate. Man muss natürlich sagen, dass man durch die Ehe eben im gesetzlichen Gütesstand der Zugewinngemeinschaft lebt. Also wenn jetzt ja Menschen heiraten, die treten dann automatisch in den gesetzlichen Gütesstand der Zugewinngemeinschaft ein. Und da gibt es auch einen gewissen, ich sage immer, Minimalschutz. Ja, manche würden das auch, würden sagen, das stimmt doch gar nicht, das ist doch ganz großes Kino. Ja, das ist auch gut, der Grundgedanke, aber da gibt's eben oftmals auch Nachbesserungspotenzial und die habe ich natürlich nicht in einer normalen Partnerschaft, diese Zugewinngemeinschaft. Das heißt, wenn ich da auch in einer Ehe womöglich Verbesserungen vornehmen kann, habe ich ja diese Grundlage überhaupt gar nicht, wenn ich eben ohne Trauschein miteinander zusammen bin. Aber ich glaube, dieses Grundprinzip, wir teilen unser Leben und wir teilen dann auch Verantwortung, ja. Und wenn eben vielleicht Verantwortung nicht gleich paritätisch übernommen wird in einer Partnerschaft in Bezug auf Kindererziehung, dann muss auch das Thema Finanzen auf den Tisch. Das macht ihr ja auch ganz hervorragend.
Ja, da kommen wir auch gleich dann nochmal ein bisschen näher zu. Aber bevor wir da tiefer einsteigen und wir vielleicht schon Hörerinnen und Hörer verlieren, weil sie Ehevertrag gehört haben, wie du gesagt hast, am liebsten wegrennen würden, würde ich gerne direkt zum Anfang mal aufräumen. Was sind denn die größten Irrtümer in Sachen Ehevertrag?
Ich glaube, nach wie vor hält sich ganz hartnäckig das folgende Gerücht, dass Eheverträge nur für die Menschen sind, die ein ganz großes Vermögen haben, die Unternehmen haben, die geschützt werden müssen. Das ist die eine Seite. Und ich glaube, der andere sehr große Aspekt, den man vielleicht auch nicht so ganz zugeben möchte, ist, dass wenn Frauen auf einen Ehevertrag bestehen, oft als gierig und geldgeil abgestempelt werden. Ja, das erlebe ich auch öfters mal. Und ich glaube, das ist so, ja, vielleicht gar kein Mythos in Bezug auf Ehevertrag, aber eben, warum er so negativ behaftet ist, ja. Und das sind, glaube ich, so die beiden Aspekte, die immer mit einem Ehevertrag assoziiert werden.
Ja, vor allem jetzt, da kommen wir eigentlich auch schon direkt zum nächsten Mythos oder wann macht denn ein Ehevertrag Sinn, wenn jetzt beispielsweise die gesetzliche Regelung eigentlich ganz gut zum Paar passt? Wann muss man da genau hinschauen?
Wann passt es gut zu einem Paar? Gut, da muss ich natürlich sagen, aus Scheidungsanwältin glaube ich, dass es nicht allgemein gesagt werden kann, dass es niemals passt, das nicht, aber dass doch sehr oft eben Nachbesserungspotenzial eben besteht, ja, weil es gibt eben durch die gesetzlichen Regelungen viel Konfliktpotenzial und man muss natürlich sagen, dass letzten Endes jedes Ehepaar schauen muss, was ist denn eigentlich unser Status quo und was wollen wir hinterher regeln? Was ich eigentlich am allerschlimmsten finde, ist, dass erstmal gar keiner weiß, was denn eigentlich ist, wenn man heiratet und wenn man gar nichts macht. Ja, da beginnt ja meistens eben das Übel, dass sich niemand damit auseinandersetzt, was bedeutet Ehe, was bedeutet denn die Zugewinngemeinschaft und warum ist die eventuell für mich nicht ausreichend? Ja, oder warum muss ich da was ändern? Das ist, glaube ich, immer so der erste Schritt, der auch überlegt werden muss. Und nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, ich bin ja Team Ehevertrag. Ich sage für alle einen Ehevertrag. Wie gesagt, und das ist natürlich auch ganz pauschal gesagt, aber meiner Meinung nach eben gerade je größer die Einkommensdifferenzen sind und je größer auch hinterher letzten Endes der Einsatz für die Familie war. Und wenn man dann eben als Frau, ich poche immer wieder darauf, Karriere Chancen hat liegen lassen und auch Karriereaufstiegschancen hat liegen lassen oder eben nicht so wahrgenommen hat, weil es eben eine familiäre Entscheidung war, dass man vielleicht mehr zu Hause ist, ja, dann sage ich ganz klar, braucht man auch eine zusätzliche Absicherung durch einen Ehevertrag, dass die Menschen, die viel Geld haben, Eheverträge abschließen. Da brauche ich jetzt hier keine Werbung für zu machen, aber auch hier nochmal, ja, das erlebe ich auch immer wieder in der Praxis, dass es große Vermögensunterschiede gibt. Das ist wirklich so, ja, dass auch dann da gerade Familien darauf pochen, dass ein Ehevertrag stattfindet. Aber gerade auch hier, wenn ich zum Beispiel in einer, ja, wirtschaftlich nicht gleichen Situation bin, ja, und der Mann mehr verdient und eigentlich alles klar ist, dann sollte man auch gerade als Frau da dreimal hingucken, bevor man irgendetwas unterschreibt, weil es gibt den sogenannten Totalverzicht. Das bedeutet, ich verzichte hinterher auf alles. Und das, sage ich immer, sollte man niemals unterschreiben. Deswegen ist auch hier wirklich, ja, sehr wichtig, sich informieren zu lassen und vielleicht auch letzten Endes, ja, einen derartigen Totalverzicht, wenn man den irgendwie unterschreibt, ja, auch bezahlen zu lassen im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, jetzt hast du ein paar Konstellationen schon angesprochen, bei denen es auf jeden Fall sinnvoll ist, über einen Ehevertrag nachzudenken. Also das Beispiel, wenn Unternehmen im Spiel sind, wenn man ja selbstständig ist, wenn sehr verschiedene Vermögenssituationen da sind. Welche Konstellationen gibt es noch, die für einen Ehevertrag dann günstig wären?
Also, wie gesagt, ich denke, grundsätzlich hast du ja gerade schon, was ich ja gesagt habe, dass es eben ganz wichtig ist, in der Situation, in der man, in der eben keine paritätische Aufteilung der anfallenden Aufgaben stattfindet. Ja, das ist, glaube ich, so der unbekannteste Punkt, wo ich sage, da lohnt es sich zurecht. Wenn ich jetzt beispielsweise auch ein Paar habe, das finanziell, sage ich mal, einfach bei Null anfängt und in die Ehe startet. Da könnte man ja dann auf den ersten Blick glauben, ach Mensch, die brauchen doch gar keinen Ehevertrag, die bauen sich doch dann alles gemeinsam auf. Und letzten Endes, ja, wird man doch dann auch eine Möglichkeit haben, wieder auseinanderzugehen. Das ist ja immer so der Glaube in der Gesellschaft. Und da muss man aber auch sagen, dass beispielsweise auch hier, wenn ich jetzt als Paar habe und sage vielleicht am Anfang, okay, wir haben beide das Gleiche, wir verdienen beide gleich, ja. Und hier wäre es ja zum Beispiel auch sinnvoll zu sagen, wenn wir uns jetzt scheiden lassen, ja, dann sind wir beide füreinander verantwortlich, beide können für sich selbst die Verantwortung übernehmen und dann können wir doch eigentlich auch eine schnelle Scheidung hinbekommen, indem wir eben alles geklärt haben, sodass man da vielleicht überlegen müsste, wenn beide in einer Doppelverdiener-Ehe leben, dass man auch da sagt, okay, für den Fall, dass wir uns scheiden lassen, gehen wir so auseinander, als wenn nichts gewesen wäre. Wenn jetzt aber letzten Endes einer von uns verstirbt, ja, dann soll eigentlich auch die Vorteile des Gesetzes zum Tragen kommen. Auch da kann man, wie gesagt, eine passende Regelung finden. Oder wenn ich zum Beispiel Geschenke von meinem Ehepartner bekommen habe, was ist denn eigentlich damit? Muss ich das zurückgeben? Ja, das sind auch Aspekte, die man eben berücksichtigen muss, wo man auch Regelungen zu treffen kann. Oder zum Beispiel Haushaltsgegenstände, ja, der sogenannte Hausrat. Was ist denn damit im Falle einer Trennung? Ja, sollen wir vielleicht mal festlegen, wer denn hinter was mitnehmen kann, damit man sich nicht mehr streitet? Was passiert, wenn wir Kinder bekommen? Also da gibt es auch wieder Möglichkeiten, dass auch hier ein Ehevertrag Sinn macht. Also ich glaube, dass es, wie gesagt, ganz wichtig ist, sich erst im ersten Schritt wirklich damit auseinanderzusetzen, was sind denn die rechtlichen Konsequenzen, wenn ich heirate und was kommt im Falle einer Scheidung auf mich zu? Ja, und da ist es natürlich dann eben wirklich vom Paar abhängig, welche Regelungen in einem Ehevertrag ich letzten Endes, ja, aufsetze. Ganz großes Thema ist zum Beispiel auch die Finanzen in der Ehe. Wie machen wir das eigentlich? Ja, und das, denke ich, ist für alle Paare, unabhängig davon, welchen, ja, finanziellen oder welches Einkommen sie haben, ist das super wichtig, dass man darüber redet und dass man dann da auch hinterher eine Regelung trifft. Zum Beispiel sage ich auch immer, stellt euch doch mal die Frage, auch bei großen Einkommensunterschieden, ist es da fair, dass man 50-50 macht? Ne? Also das muss eigentlich jeder für sich, ja, letzten Endes einmal beantworten, sich darüber informieren und dann gucken, wo kann ich dann Regelungen treffen.
Ja, das fängt ja auch schon an beim ersten Freund, wenn man zusammenzieht und man dann guckt, okay, Gemeinschaftskonto ja oder nein und Miete, machen wir das auch quasi prozentual abhängig von unserem Einkommen oder machen wir da wirklich den gleichen Betrag? Also man sieht, das Thema hört nicht auf. Im Prinzip, Finanzen sind einfach Teil unseres Lebens und dann vor allem auch Teil der Ehe. Und bevor man heiratet, auch schon über die Scheidung nachzudenken, ist, glaube ich, hier auch ein wichtiger Punkt, den alle schon mal mitnehmen können. Wenn ich mich jetzt dazu entschieden habe, einen Ehevertrag aufzusetzen, wie genau muss ich da vorgehen?
Also nochmal, zuallererst müsst ihr euch wirklich sehr gut informieren. Dann ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, wenn ich von einem Ehevertrag spreche, dann spreche ich von sogenannten vorsorgenden Eheverträgen. Ja, das sind Eheverträge, die eben letzten Endes den Fall der Scheidung natürlich mit berücksichtigen, für den Worst Case vorsorgen, aber die auch in einem Miteinander und ja, in einer Zeit, wo man sich eben gut gegenübersteht, ausgehandelt werden. Das muss man auch so ganz klar sagen. Einen Ehevertrag abzuschließen, das ist nicht das schönste Thema, was es gibt. Ja, bei aller Befürwortung für den Ehevertrag, es bleibt einfach ein Vertrag. Und ganz ehrlich, da kommen auch dann Ansichten vielleicht zum Vorschein, die finde ich vielleicht auch nicht ganz so toll. Aber das Wichtige ist ja, dass ich in dieser Zeit eben, in der ich sage, du hör mal zu, ich möchte eigentlich, dass im Falle einer Scheidung ja, du meinetwegen auch abgesichert bist, dass du dann keine Nachteile hast. Also diese ganzen, ich sage immer, die ganzen Versprechungen, die man sich so in der Beziehung macht, die kann man dann ja mal konkretisieren. Und da sieht man dann, wie konkret das eigentlich ist. So, und da ist natürlich dann naheliegend, dass ich sage, dann suchen wir uns mal einen Anwalt. Ne? So, merke ich immer wieder, dann sagen die Paare so, wir möchten gerne einen Termin zur Beratung haben. Und da muss ich erstmal sagen, ganz kurz, es gibt nicht einen Anwalt bei Eheleuten. Das gibt es nicht im Rahmen der Scheidung und das gibt es auch nicht bei vorsorgenden Eheverträgen. Das ist vielleicht etwas, was ganz, ganz wichtig ist und was auch viele nicht wissen. Also wenn ich einen Ehevertrag abschließen möchte und zum Beispiel eben über den Gütestand, also wo leben wir, ja, in der Zugewinngemeinschaft, in der Gütertrennung. Dafür brauche ich immer einen Notar, es muss immer notariell beurkundet werden, damit es letzten Endes wirksam ist. Oder auch wenn ich Vereinbarungen zum Unterhalt treffe. Ja, das sind eben gewisse Vorgaben und da brauche ich immer den Notar zwingend. So. Trotzdem macht der Anwalt natürlich nochmal eine ganz andere Beratung, der ist eben Interessenvertreter. Und ja, schaut sich dann auch eben an, was ist denn jetzt hier für meinen Mandanten in dem bestimmten Fall eine gute Ausgangslage. Ja, und dann habe ich eben diese Problematik, dass Anwälte immer nur einen vertreten dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das eben weiß. Und ja, letzten Endes aber wahrscheinlich beide nicht zu zwei Anwälten rennen möchten. Ja, das ist auch, kommt auch immer wieder vor, dass man sagt, ah, wir sind uns doch eigentlich einig. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, dass einer den Anwalt beauftragt und dass der andere dann daneben sitzt. Und wenn das zum Beispiel der Fall ist, dann sage ich auch immer am Ende, lassen Sie bitte den Vertrag nochmal gegenprüfen. Ja, weil das ist eben, ja, wirklich ein sehr wichtiger Aspekt bei den vorsorgenden Eheverträgen, dass das da eben nicht den Anwalt der Eheleute gibt, ja. So, das muss man sich einfach nochmal vor Augen führen. Und trotzdem habe ich natürlich auch diese Seite, dass eben Eheleute sagen, ah, wir möchten ja für den anderen etwas Gutes haben. Trotzdem ist zum Beispiel eine gesetzliche Regelung, ja, wenn ich beispielsweise den Unterhalt nehme, den Betreuungsunterhalt. Also wenn ich zum Beispiel für mein Kind zu Hause bleibe in den ersten 3 Jahren, dann steht mir Betreuungsunterhalt zu. Und ich muss in der Zeit nicht zusätzlich arbeiten gehen, wenn ich das Kind betreue. So, ob ich das dann abgebe in die Kita oder aber zu Hause betreue, das kann ich eben selbst entscheiden. Ab dem 3. Lebensjahr ist es aber wiederum so, dass ich dann eine sogenannte Erwerbsobliegenheit habe. Ja, das bedeutet, ich muss wieder arbeiten gehen, grundsätzlich Vollzeit. Und wenn ich aber sage, es geht eben nicht, weil die Kinder noch betreut werden oder noch Betreuungsbedarf haben, dann muss ich das eben darlegen. So. Und oftmals kann ich eben diese Regelung anpassen. In Familien ist das sehr oft sehr sinnvoll, eben anhand immer des gelebten Familienmodells. So, und wenn ich jetzt sage, ich gehe von dieser gesetzlichen Regelung, davon kehre ich ab zugunsten einer Person, die eben nicht mehr Vollzeit dann arbeiten muss, sondern dann ist das objektiv betrachtet für die andere Person natürlich nachteilig. Aber die kann das ja eben durchaus bewusst machen, ja, weil man eben sagt, das passt zu unserem Modell. Aber trotzdem, da kann man vielleicht ganz gut sehen, warum das eben so ist, dass man niemals sagen kann, ich kann jetzt hier beide vertreten. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. Aber auf der anderen Seite könnte man jetzt natürlich auch sagen, okay, wenn das doch beide Eheleute wollen und das ist das, was wir regeln möchten, dann kann ich ja auch einen Anwalt nehmen. Wichtig ist aber auch immer hier, wie gesagt, ne, einen Anwalt kann man nehmen, aber es ist nicht der gemeinsame Anwalt so. Und ja, wenn du, wie gesagt, in einem Ehevertrag den Anwalt dann kontaktierst, meinetwegen, dann würde ich sagen, dann dauert es immer so 6 bis 8 Wochen, bis man den Vertrag dann auch wirklich besprochen hat. Dann bekommt der Mandant oder die Mandantin nochmal Hausaufgaben auf. Ja, dass man da auch, man muss auch viel Arbeit selbst zu Hause machen, weil ihr, oder ich sage jetzt einfach ihr an die Zuhörerin, müsst sagen, was will ich denn eigentlich? Ne? Ich möchte nicht, bis das Kind 9 Jahre ist, arbeiten gehen. Ja, und dann ist es meine Aufgabe beispielsweise als Anwältin, das eben in Juristendeutsch zu formulieren und dann da die richtige Regelung zu finden. Aber das dauert schon ein wenig.
Ja. Und wenn das dann fertig ist, dann wird es auf jeden Fall notariell beurkundet.
Genau, am Notar kommt man da quasi nicht vorbei. Genau, ja.
Okay, dann vielleicht direkt die Anschlussfrage. Was kostet ein Ehevertrag?
Ja, das ist immer eine der beliebtesten Fragen. Also da muss ich tatsächlich sagen, das kann man nicht so pauschal sagen. Denn letztendlich muss man auch hier sagen, dass es jeder Kollege irgendwie auch anders macht. Also wir haben einmal grundsätzlich als Anwälte die Möglichkeit, nach Gebühren abzurechnen. Ja, da ist dann immer letzten Endes der Gegenstandswert auch maßgeblich. Und es kommt auch darauf an, über was einige ich mich hinterher, da wird dann hinterher ein Wert gebildet. Die andere Sache ist, dass man natürlich auch, oder wir Anwälte sind dazu angehalten, dass wir eben auch Honorarvereinbarungen abschließen. Das kann dann entweder eine Pauschale sein oder aber auch Stundensätze können vereinbart werden. Das ist dann eben immer ganz individuell. Man muss natürlich bedenken, dass auch immer das Vermögen eine Rolle spielt. Ja, das bedeutet, wenn ich mehr habe, kostet ein Ehevertrag auch letzten Endes mehr. Ihr sichert damit ja das spätere Risiko ab. Und man muss auch ganz klar sagen, dass es natürlich heute aller Voraussicht nach viel weniger kosten wird, als beispielsweise dann im Scheidungsfalle eine Scheidungsfolgenvereinbarung, das ist dann der Ehevertrag für die Scheidung. Denn in der Regel ist es ja so, dass die Eheleute zu Beginn der Ehe weniger haben als dann am Ende. Ja, und deswegen, wie gesagt, ich weiß, ihr hättet gerne eine genauere Antwort und Zahlen, aber es ist einfach wirklich nicht möglich, hier konkrete Zahlen nennen zu können.
Ja, also von bis im Prinzip ist ja alles dabei. Okay, dann haben wir ja jetzt schon, du hast ein paar Fachbegriffe ja auch schon teilweise erklärt. Wir wollen jetzt nochmal so einen kleinen Deep Dive machen, so ein bisschen Wörterbuch quasi. Fangen wir an mit dem Güterstand, Gütertrennung, Gütergemeinschaft. Was hat es damit auf sich?
Okay, also wir haben einmal den gesetzlichen Gütestand der Zugewinngemeinschaft. In den trete ich immer vom Tag der standesamtlichen Hochzeit automatisch ein. Da brauche ich gar nichts machen. Ich sage einfach ja und dann, jetzt leben sie im der Zugewinngemeinschaft. Wenn ich eine Gütertrennung oder aber auch die Gütergemeinschaft haben möchte, dann muss ich aktiv werden. Ja, also in die komme ich nicht einfach so, sondern da gehe ich wirklich aktiv zum Notar und sage, ich möchte das vereinbaren. Vielleicht mal mit der Gütergemeinschaft, da kann man dann sagen, da gehört euch wirklich dann beiden alles gemeinsam, wo man sagen würde, oh, das ist doch super, genau das wollen wir doch. Nein, weil die spielt in der Praxis eigentlich 0,0 eine Rolle, die kommt früher aus der Landwirtschaft. Und heute ist es wirklich so, da müsstet ihr quasi, ja, dann würde euch auch der Rasierer gemeinsam gehören. Ne? Das muss man sich einfach mal so klar machen. Und das hinterher auseinander zu dividieren, glaubt mir, das will wirklich niemand, ja. So, das ist sozusagen, da ist es wirklich so, da gehört dann beiden alles gemeinsam. Ne? Da habe ich auch noch ein Gesamtgut, aber das geht jetzt auch alles hier viel zu weit, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. So, und die Gütertrennung, da ist es wirklich so, die Vermögensmassen bleiben sozusagen durchgehend getrennt, das ist auch bei der Zugewinngemeinschaft so, aber bei der Gütertrennung findet eben, also auch nach der Ehe findet kein Zugewinnausgleich statt, sondern da bleibt es wirklich komplett getrennt. Also ich habe, ja, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, dass wenn ich irgendwie ein Blatt habe, ich zerreiße das in der Mitte und das kann auch niemals irgendwie wieder zusammengefügt werden, sondern es bleibt getrennt und es wird auch nicht irgendwie geguckt, kriegt der andere noch was vom anderen, sondern jeder hat seins und das bleibt auch so. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Aber hier vielleicht auch nochmal bei der Zugewinngemeinschaft, da habe ich nämlich immer diesen großen Irrtum, dass alle glauben, durch die Heirat gehört beiden alles und nach der Heirat mache ich 50-50. Das ist nicht so, weil ihr müsst euch auch so vorstellen, auch bei der Zugewinngemeinschaft ist es so, dass die Vermögensmassen immer getrennt bleiben. Ja, also wenn ich in der Ehe, ne, habe ich meine Sachen und es bleiben auch meine Sachen. Ich kann damit grundsätzlich machen, was ich möchte. Ja, ich kann jetzt sagen, ich gehe so gerne shoppen, ich gebe jetzt hier alles aus, beispielsweise, ja, oder ich investiere mein Geld in Krypto, in weiß ich nicht. Da muss ich gar nicht den anderen fragen, weil es ist meins. Ich kann damit machen, was ich möchte. Am Ende der Ehe kommt es dann zum sogenannten Zugewinnausgleich. Ja, es hat auch immer nur einer einen Anspruch gegen den anderen. Das bedeutet nicht, ich habe wechselseitige Ansprüche, sondern einer, und zwar derjenige, der insgesamt weniger hat, ja, an Zugewinn, der hat gegen den anderen einen Ausgleichsanspruch in Höhe der Hälfte. Das ist auch ganz, ganz wichtig, ne? Also, wenn jetzt 50-50 wäre, dann habe ich auch nicht Anspruch irgendwie auf die Hälfte eines Gegenstandes. Das ist in der Zugewinngemeinschaft nicht so. Und das ist auch immer nur ein Geldanspruch. Das ist auch ganz wichtig, ne? Wenn ich Vermögenswerte habe, wenn ich zum Beispiel eine Immobilie habe, wenn ich ein Boot habe, dann kann ich nicht sagen, gib mir mal die Hälfte vom Boot, sondern ich gucke sozusagen wirklich am Ende, wie viel Zugewinn hat der eine in der Ehe erwirtschaftet, ja, in der Ehezeit, und wie viel Zugewinn hat der andere in der Ehe erwirtschaftet. Ich betrachte beide Ehepartner separat. Und dann vergleiche ich diese beiden eigenen Zugewinnsgrößen und gucke dann, wer hat weniger, wer hat mehr. Der weniger hat, hat gegen den anderen einen Anspruch eben auf die Hälfte. So, aber nur in Geld. Das heißt, wenn ich eben Vermögenswerte habe, dann müssten die auch erstmal liquidiert werden, um dann eben diesen Zugewinnausgleichsanspruch zu erfüllen. Ja, das ist eben ganz, ganz wichtig. So, es kann natürlich gut sein, dass man sagt, okay, dann habe ich einen Anspruch auf Geld, weil ich wollte das Boot sowieso nicht haben, aber manchmal kann es auch blöd sein. Da muss ich zum Beispiel eben das Vermögen zu ungünstigen Stichtagen verkaufen, um eben genau dann diesen Anspruch zu erfüllen. Oder ich muss ein Unternehmen liquidieren. Das kostet Arbeitsplätze. Deswegen, ja, kann das eben teilweise problematisch sein.
Und diesen Zugewinnausgleich kann man dann also auch modifizieren, wenn man genau diese Fälle, die du angesprochen hast, nicht haben möchte, dass die eintreten.
Genau, also ich kann die Zugewinngemeinschaft, die kann ich modifizieren. Und eigentlich, das ist auch, sage ich mal so, die gängigste Regelung in einem Ehevertrag, auch eine Gütertrennung, wird heute ja nicht mehr, wird noch durchgeführt, aber es ist wirklich eher die Ausnahme, sondern der Regelfall ist die modifizierte Zugewinngemeinschaft. Das heißt, sobald ich da irgendwas ändere, habe ich das. Beispielsweise, wenn ich sagen würde, wir nehmen bestimmte Vermögensgegenstände raus aus dem Zugewinn. Ja, das ist zum Beispiel eine Modifizierung. Oder aber ich sage, ne, ich habe ja vorhin erklärt, dass es eben, dass der andere dann einen Anspruch auf die Hälfte hat, ne?
Ja.
Und da kann ich zum Beispiel auch diese Ausgleichsquote modifizieren, ja? Mhm. Das wäre auch möglich. Wie gesagt, Gegenstände kann ich da ausschließen. Dann kann ich zum Beispiel das Anfangsvermögen, das ist immer sehr, sehr wichtig. Was hatten denn beide zu Beginn der Ehe? Das kann ich eben auch festlegen, weil darüber wird später auch natürlich immer gestritten, ja? Alle sagen, es ist immer besonders günstig aus der Sicht desjenigen, der nichts abgeben möchte, dass er ein hohes Anfangsvermögen hat, ja. Und da möchte natürlich dann immer jeder unbedingt ein ganz hohes Anfangsvermögen haben. Darauf muss ich mich, oder das muss ich aber beweisen, wenn ich mich darauf berufe. So, und das wird natürlich ganz schön schwer, wenn man sich dann im Scheidungskrieg gegenübersteht. Und da ist es möglich. Dann kann ich, wie gesagt, sagen, was ist denn zum Beispiel mit Geschenken der Schwiegereltern? Was passiert damit? Das kann ich regeln, auch in der modifizierten Zugewinngemeinschaft. Was mit Geschenken der Eheleute? Was ist mit den ganzen Haushaltsgegenständen? Wie wird mit einer Immobilie beispielsweise verfahren? Also es gibt, wie gesagt, da wirklich ganz, ganz viel. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, das ist sozusagen der klassische Fall in einem Ehevertrag, dass eben die modifizierte Zugewinngemeinschaft gewählt wird. Vielleicht auch da nochmal, die hat eben dann ganz klar den Vorteil, dass wenn es zum Todesfall kommt, ja, dass man hier als Ehepartner eben, ja, auch wenn man zum Beispiel den Zugewinnausgleich ausschließen würde aus irgendeinem Fall, ja, das kann auch immer mal möglich sein, gerade wenn auch schon ein finanzieller Ausgleich in der Ehe erfolgt ist, ne, dann kann man das auch machen. Aber auch da würde das immer in dem Fall, wenn zum Beispiel jemand verstirbt, ja, würde man eben wie diesen Zugewinnausgleich wiederherstellen. Und das geht bei der Gütertrennung nicht, ja, und der Zugewinnausgleich ist auch steuerfrei. Und deswegen ist das immer, eigentlich in 90% der Fälle die beliebtere Variante.
Okay, also ich merke schon bei all deinen Erzählungen und Erklärungen, es ist ganz, ganz individuell. Es kann im Prinzip alles geregelt werden und jedes Paar muss für sich dann schauen, welche Themen und was vor allem ja auch die gemeinsamen Ziele sagen, was man da dann im Prinzip sichern oder auch von vornherein trennen möchte. Kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die Metaebene, würde ich sie jetzt mal nennen. Was zählt für dich denn zu einer gleichgestellten Partnerschaft und wie kann da auch der Ehevertrag ein gutes Tool sein, um das zu begünstigen?
Das ist eigentlich so meine Lieblingsfrage. Und zwar glaube ich eben, oder was ich auch eingangs gesagt habe, auch im Jahr 2024 sind wir natürlich deutlich emanzipierter und auch gerade wir Frauen, ja, haben so ganz bestimmte Vorstellungen, wie das Leben zu laufen hat, dass wir irgendwie weiterhin Kinder haben können und Karriere machen können und dass sich das so gar nicht beeinträchtigt. Und ich bin ja selber auch Mama und ich muss sagen, auch ich bin da erstmal ein bisschen auf die Schnauze gefallen, um es vielleicht mal drastisch auszudrücken, dass es eben doch nicht möglich ist, den Kinderwagen mit dem Latte Macchiato in der Hand vor sich herzuschieben und noch gleichzeitig die Leistung zu erbringen wie vorher. So. Und das bedeutet, diesen Anspruch, das möchten natürlich viele Frauen, zu Recht, ja. Und ich sage auch heute, entscheiden sich Ehepaare zum Beispiel dafür, dass einer zurücktritt, was meistens noch die Frau ist, nicht weil man sagt, die Frau hat das zu tun, ja. Ich glaube, das ist schon wirklich veraltet, auch diese Denkweise oder bei vielen zumindest, ja. Dennoch entscheiden sich die meisten eben dafür, ja, dass derjenige, der mehr verdient für die Familie, auch weiterhin voll arbeiten geht, ja, wenn eben ein Gehaltsunterschied da ist. Und das ist eben dann doch noch in vielen Fällen der Fall, nicht immer, aber es ist in vielen Fällen der Fall, egal wer letzten Endes mehr verdient. Ja, man muss sich eben überlegen, dass hinterher diese Care-Arbeit, die eben der andere Partner vielleicht auch zu einem Großteil dann übernimmt, ja, dass die aber letzten Endes gleichwertig sein soll. Und da sage ich immer, ist es ganz wichtig, dass die Paare für sich festlegen, dass alles das, was man eben an Einkommen hat und alles das, was an Care-Leistungen ja, erledigt werden muss. Das sind gleichwertige Aufgaben und dass man die natürlich auch irgendwie, ja, finanziell gleich bewertet. Ja, und das bedeutet, so nach dem Motto, es darf sich auch für den anderen jetzt nicht lohnen, besser arbeiten zu gehen, ja, und dann dafür sozusagen irgendwie eine günstige, ja, jemanden günstig zu Hause zu haben, der kocht, putzt und die Kinder versorgt. Ne? Das darf irgendwie, ja, das darf kein Anreiz bieten. Und deswegen sage ich, es muss sozusagen ein finanzieller Ausgleich stattfinden, wenn das eben nicht eine vollkommen paritätische Elternschaft auch letzten Endes ist. Ne? Also wenn nicht beide sagen, okay, wir haben beide die gleiche Zeit zur Verfügung, um gleich viel Geld zu verdienen. Ja, weil eben die familiäre Situation so ist, dann muss man sagen, okay, derjenige, der sozusagen die Care-Arbeit übernimmt, muss auch letzten Endes dafür einen finanziellen Ausgleich bekommen. Und ich glaube, das geht eben über den sogenannten Familienunterhalt. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und da kann man sich jetzt vielleicht auch einfach so nochmal als Größe mitnehmen, dass man wirklich sagt, okay, unser Gesamteinkommen, das, was wir als Familie zur Verfügung haben, ja, das ist eigentlich, so will es der Gesetzgeber ja auch, auf die Leistung beider zurückzuführen, weil wir können eben nicht erwerbstätig sein ohne die Care-Arbeit. Das ist sozusagen dieses Grundkonzept. Und das muss ich ja auch irgendwie leben und verstehen. Und wenn ich sage, okay, das ist für uns genauso, wir möchten das genauso leben, dann muss ich sagen, okay, dann teile ich eben alle Zeit und alle Geld, was wir haben, fair aus. Ja? Und dann eben das Gesamteinkommen der Familie ist letzten Endes fair zu teilen, sodass jeder auch am Ende eigenes Geld zur Verfügung hat, um dann eben auch, ne, ich meine, ihr redet davon, dass wir Frauen vorsorgen müssen, aber ohne Geld kann ich nicht vorsorgen. Ja? Und gerade auch beispielsweise, wenn Frauen eben, ne, vor dem Elterngeld gut verdient haben und dann aber zurücktreten, selbst wenn sie nach einem Jahr wieder arbeiten gehen, sind sie ja schon bereits in dem Jahr Elternzeit, wenn sie noch Elterngeld dann letzten Endes bekommen, aber auch finanziell benachteiligt, ne? Und ich bin dann auch wieder in einer gewissen Abhängigkeit. Und da muss man eben gucken, dass man da einen Ausgleich schafft, ja?
Absolut, also auch hier wieder großes Redepotenzial
Ja.
und ja, viel zu besprechen. Und deswegen gerne noch zum Abschluss von dir so ein bisschen, ja, deine persönlichen Tipps oder eine Checkliste, wo du sagst, diese 5 Steps solltet ihr alle einmal durchsprechen oder dein Lieblingsthema noch zum Abschluss, dass wir hier quasi von Saskia noch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben bekommen.
Also was mir wirklich ganz, ganz wichtig ist, und das merke ich ja in der Praxis immer wieder, dass wirklich die Paare miteinander sprechen. Ja, dass man diese ganz unangenehmen Themen wirklich auf den Tisch bringt und dass man auch letzten Endes sich nicht schlecht dafür fühlt, vielleicht etwas zu fordern. Ja, das ist, glaube ich, immer das, was ich immer wieder merke. Ja, Frauen fordern nicht genug, meiner Meinung nach, so, und stellen eben keine Ansprüche und sagen, okay, das ist schon so, ich gehe ja jetzt auch gerade nicht arbeiten, dass man irgendwie diese Glaubenssätze ablegt. Ich glaube, das ist irgendwie der erste Schritt, dass man sich selbst bewusst ist, ich bin das mir auch letzten Endes wert. Dann muss man sich, wie gesagt, auch ganz klar sein, dass man sich durch eine Scheidung immer finanziell schlechter stellt. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass einem das einfach vor Augen geführt wird. Und dass man sagt, okay, wenn ich vielleicht mal ein gutes Leben hatte und bei uns war eigentlich alles schön, wir konnten es uns leisten, dass nur einer arbeiten gegangen ist, wobei man natürlich sagen muss, das ist heute nicht mehr die Norm, ist nicht mehr der Normfall. Trotzdem gibt es Ehen, wo das irgendwie so ist. Da muss ich mir auch überlegen, in der Sekunde, wo die Ehe vorbei ist, nicht sofort, aber mehr nach einer gewissen Übergangszeit, bin ich auch wieder für mich selbst verantwortlich. Und dann muss ich diese Verantwortung auch übernehmen. Wenn ich sage, du, hör mal zu, es war jetzt aber unsere einvernehmliche Regelung, dass ich zurückgetreten bin, dann muss ich vielleicht auch hier Kompensationen schaffen, die mir dann auch einen Wiedereinstieg ermöglichen. Ja, eine private Altersvorsorge. Immer derjenige, der bitte in Elternzeit geht, bitte immer noch mal eine zusätzliche private Altersvorsorge. Und da sage ich auch, bitte die auch aus dem Zugewinn rausnehmen, wenn sie in den Zugewinn fallen würde. Ja, oder das kommt auch nochmal drauf an, Zugewinnausgleich oder Versorgungsausgleich, aber wenn, weil man wirklich sagen kann, in der Zeit hat derjenige ja beispielsweise keine Möglichkeit gehabt, seine Karriere voranzutreiben. Ja, das ist ungerecht so, dass man eigentlich mal so diese ganzen Dinge ja sich vor Augen führt und auch da nochmal, dass bei aller Liebe, dass man sich eben eine vollkommen paritätische Elternschaft vornimmt, ja, dass das eben in vielen Fällen heute noch nicht klappt. Wir können jetzt von Idealen sprechen, dass das so sein muss, ja, aber wir müssen vom Status quo ausgehen. Der Status quo ist nun mal so, dass das eben ja nicht der Fall ist. Nach wie vor ist der Großteil der gelebten Beziehungen die Zuverdiener-Ehe, ne? Wir dürfen ja auch hier nicht vergessen, die Möglichkeiten, auch irgendwie eine vollumfängliche Kita-Betreuung zu haben, die existiert de facto nicht, ja. Wenn Kinder zu Hause bleiben, oder wenn Kinder krank sind, muss einer zu Hause bleiben. Das sind einfach so Aspekte, die darf man nicht ausblenden. Und da habe ich immer das Gefühl, dass da viel zu blauäugig an dieses Thema herangegangen wird und dass dann wirklich ja die Realität zuschlägt. Und das ist mir eigentlich ganz, ganz wichtig, dass da ein Bewusstsein für geschaffen wird.
Ja, meine Kollegin sagt immer, ein Vertrag ist dazu da, um sich zu vertragen. Im besten Falle also dann vorher miteinander sprechen, alle Eventualitäten auch, wenn sie jetzt aktuell noch ganz in ferner Realität oder überhaupt gar nicht vorstellbar sind, trotzdem mitdenken, mitbesprechen. Und am Ende, glaube ich, können ganz viele Paare da auch glücklich rausgehen, oder?
Ja, und ich glaube schon, wenn man das geregelt hat, also ne, so hart das ist, und ich sage auch immer noch mal vielleicht zum Ende, die den Vorsatz haben, einen Ehevertrag abzuschließen, da schließen nicht alle einen Ehevertrag ab. Ja, das kann ich auch schon mal ehrlicherweise so sagen, weil es ist wirklich auch ein unangenehmes Thema. Aber die es gemacht haben, die sind so froh, weil sie eben gemerkt haben, dass es zu Problemen kommt. Und da haben wirklich alle bisher immer ausnahmslos zu mir gesagt, ja gut, dass das in der Scheidung im Krieg geendet wäre, das war ja jetzt klar. Ja, also dass man das vielleicht auch einfach sich nochmal wirklich so vor Augen nimmt, wenn ich mich im Guten nicht einigen kann, dann wäre es wirklich sehr naiv zu glauben, dass das im Falle einer Scheidung passiert und vielleicht auch da nochmal, jede dritte Ehe wird geschieden, ja, dass man auch das bitte nicht ausblendet, das ist kein Sechser im Lotto, sondern das ist ein ganz, ganz realistisches Szenario. Alle von uns hoffen, dass es nicht passiert, ich hoffe das auch für mich, aber wenn es passiert, dann möchte ich lieber den Regenschirm dabei haben.
Absolut. Also vielen, vielen Dank, Saskia. Wir haben ganz, ganz viel gelernt. Ich glaube, es bräuchte dann nochmal eine extra Folge zum Thema Scheidung. Aber wir haben ja auch schon ganz viel hier angesprochen. Und falls noch Fragen aufkommen, dann liebe Community direkt an uns oder auch natürlich gerne an Saskia stellen. Sie macht ganz, ganz viel Aufklärung auf ihren Formaten auch. Und wir verlinken gerne auch noch weiterführende oder beziehungsweise passende Podcast-Folgen zum Thema Geld in der Beziehung und in der Familie auch in den Shownotes. Und damit entlassen wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Sprecht über Geld auch in eurer Partnerschaft. Und damit verabschiede ich mich auch von dir, liebe Saskia. Danke dir.
Vielen Dank. Vielen Dank. Es war sehr schön. Und ja, allen nur das Beste.